An manchen Tagen kann ich mich schlechter aufs Klettern konzentrieren. Und am Freerider war es wirklich so, ich bin da eingestiegen. Die ersten drei Seillängen waren eine Katastrophe. Dann habe ich gedacht, wenn es so weitergeht, dann passiert das nie. Also dann komme ich da nicht weit. Ja, Heimat ist für mich da, wo meine Leute sind eigentlich. In die Berge, da fühlt es sich immer nach Heimat an. Komplett verstiegen, eine Riesenmission, dass wir da die ganze Wand wieder abseilen. Also von Seillänge 27 sind wir die ganze Nacht eigentlich abgeseilt, bis wir um 7 in der Früh waren wir wieder am Boden. Das ist so ein bisschen ein Kindheitstraum, oder? Wenn man sein Idol trifft und man darf mit der Lynn Hill klettern gehen, das war für mich schon was Besonderes. Also es ist echt eine Inspiration.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Willkommen zum neuen Solo-Talk über eine Frau, die zu den besten Kletterinnen der Welt gehört. Barbara Babsi Zangerl. Aufgewachsen in Tirol, lebt sie heute in Vorarlberg und hat mit ihren Leistungen an den größten Wänden der Welt Klettergeschichte geschrieben. Kürzlich wurde sie mit dem Paul-Preuß-Preis ausgezeichnet, einer der bedeutendsten Preise des Alpinismus. Jörg Wunram hat Babsi Zangerl getroffen und mit ihr über Filme, Flashs und Freundschaften gesprochen.
Hallo, ich bin die Barbara Zangerl. Ich bin im Tirol aufgewachsen, in Strengen.
Strengen ist ein Ort mit etwa 1200 Menschen. Das Tor zum Stanzertal. Die Berge sind nicht Kulisse, sie sind Alltag. Südwestlich von Strengen wartet die Verwallgruppe mit ihren Wänden und Gipfeln. Schnörkellos imposant. Das prägt Babsi Zangerl von klein auf. Sie fühlt sich durch und durch als Tirolerin.
Eigentlich bin ich geboren in Bludenz, im Vorarlberg, aber ich bin keine Vorarlbergerin, ich bin Tirolerin. Meine Mutter ist nur schnell auf Bludenz, hat mich auf die Welt gebracht und ist wieder retour gefahren. Und Strengen ist ein Bergdorf im Stanzertal. Genau, das ist das erste Dorf vom Arlberg.
Strengen liegt an Bergflanken. Der Winter ist lang, der Sommer eher kurz. Kinder wachsen mit Skiern und Steigen auf. Mit ihren Eltern und Geschwistern erkundet Babsi die Gegend. Natürlich kraxelt sie auch auf Felsen. Mit einer echten Kletterkarriere aber hat sie zunächst nichts am Hut. Sie wächst behütet auf.
Wir haben heute hier schon so ein bisschen auch über das Thema Heimat gesprochen. Was ist denn Heimat für dich, Babsi?
Ja, Heimat ist für mich da, wo meine Leute sind eigentlich. Da, wo Leute sind, meine Freunde, meine Familie. Da, wo ich mich wohlfühle, in die Berge, im Grünen. Da fühlt sich's immer nach Heimat an.
Dieses Geflecht aus Beziehungen gibt Halt und Orientierung. Heimat ist die Basis, aus der man aufbricht, Neues ausprobiert und wieder zurückkehrt. Neugier will befriedigt werden.
Welche Rolle spielt dabei, dass du einen Bruder hast?
Nein, also da bei uns in der Familie, wir sind ja zu fünf Kinder. Also ich habe nur zwei Schwestern und zwei Brüder. Die Brüder sind um einiges älter, aber die Schwestern sind eher nahe beieinander. Und es war immer, da gibt es immer Streitereien. Also da schenkt man sich gegenseitig genau gar nichts. Und das war aber immer cool. Und es ist noch heute extrem cool, dass ich so viele Geschwister habe, weil ich klettere extrem viel mit meinen Schwestern. Und auch noch mit meinem Bruder. Und früher, wo ich angefangen habe zum Klettern, war es ja auch der Bruder, der mich mitgenommen hat in die Boulderhalle und so. Und der hat mir das einfach ermöglicht. Das war einfach cool, dass man einen größeren Bruder hat, der einem zeigt, wie cool das ist. Wenn man das nicht hat, dann hätte ich das vielleicht gar nicht angefangen und würde heute Fußball spielen oder was anderes machen.
In der Boulderhalle von Flirsch hat es begonnen. Dort riecht es nach Magnesia, Turnmatten und Schweiß. Babsi erinnert sich, dass sie immer wieder dieselben Züge ausprobiert. Geduld, Beharrlichkeit und eine Portion Ehrgeiz prägen ihren Stil schon damals. Babsi sammelt wichtige Erfahrungen und wird besser. Sie nimmt erfolgreich an Wettkämpfen teil und ist in der Szene schon bald keine Unbekannte mehr. Im Gegenteil, sie wird eine der Besten.
Die Insider wissen, dass du warst eine der weltbesten Boulderinnen. Und dann hattest du aber Probleme vor allem mit dem Rücken, sprich mit der Bandscheibe. Und bist dann aber zum alpinen Klettern gekommen? So im Nachhinein betrachtet, ich glaube 2009 war dieser Bandscheibenvorfall, den du hattest. Würdest du das als Glücksfall bezeichnen, weil du jetzt dir neue Wege eröffnet hast?
Ja, der Bandscheibenvorfall 2009, das hat mir definitiv ein bisschen die Augen geöffnet. Natürlich war es ein Rückschlag, weil das Bouldern, das war für mich die Freizeitbeschäftigung Nummer eins, meine große Passion. Und durch die Verletzung hat es mir natürlich ein bisschen den Horizont verschoben und auch die Augen geöffnet, weil ich einfach mal gesehen habe, was das Klettern alles zu bieten hat. Am Anfang war es aus Therapiezwecken, habe ich angefangen mit Seil zu klettern, weil man da halt einfach nicht auf den Boden springt, sondern da stürzt man in Seil und das ist viel angenehmer für eine verletzte Bandscheibe.
Der Arzt rät seinerzeit, mit dem Bouldern aufzuhören. Für die junge Frau zunächst ein Schock. Ein Rückschlag, den Babsi Zangerl heute als Fügung des Schicksals bezeichnet. Weg von der Matte, rein in die großen Wände. In eine andere Welt des Kletterns. Längere Routen, Ausdauer, Taktik. All das gewinnt auf einmal an Bedeutung. Aus vergleichsweise wenigen kraftvollen Bewegungen werden kreative Kletterkonzepte. Aus Einzelkämpferinnengeist wird Partnerschaft, die dich pusht.
Klettern hat ja ganz viel auch mit Vertrauen zu tun. Vertrauen A in seine eigenen Fähigkeiten, aber auch in das Vertrauen eines Partners, einer Partnerin, mit dem oder mit der man unterwegs ist. Ist Klettern eine Sportart, in der im Prinzip Vertrauen gelebt wird?
Ich glaube, im Klettern, gerade im alpinen Klettern, da ist das Vertrauen eines von den wichtigsten Faktoren, weil wenn du deinem Seilpartner nicht vertraust, dann gehst du nicht an dein Limit, dann riskierst du keinen Sturz und dann gestaltet sich das recht schwierig. Also da kannst du dann auch nicht deine Grenzen ausloten, weil das einfach nicht möglich ist, weil du fürchtest, oder? Du darfst dann nicht stürzen. Und das Vertrauen kann man aber nur aufbauen, indem man ins Seil stürzt, indem dass man das erfährt, dass das nichts Schlimmes ist. Man wird weich gesichert von einem guten Sicherungspartner.
Dieser Partner heißt bei Babsi Zangerl Jacopo Larcher. Der gebürtige Südtiroler ist auch Boulderer, Kletterer und Autor. Eines seiner Bücher trägt den vielsagenden Titel »Das Unmögliche ist weiter oben«. Seit etlichen Jahren erkunden Babsi und Jacopo das Unmögliche gemeinsam.
Und bei mir ist halt so, ich teile das Klettern mit meinem Lebenspartner. Und das ist halt die Person, die ich auch im Leben am meisten vertraue. Und das macht es natürlich für uns auch einfacher. Also wir sind ein eingespieltes Team. Wir wissen, wie der andere funktioniert. Und ich glaube, deswegen funktionieren wir gemeinsam in die Berge relativ gut miteinander.
Birgt aber auch Konfliktpotenzial oder eher weniger? Also weil wenn man quasi Tisch und Bett mit einem Partner sich teilt und dann auch noch in der Freizeit sehr viel mit gemeinsamen Touren und andere Dinge gemeinsam unternimmt, dann ist das schon eine sehr große Nähe, die man da zueinander hat. Wie tragt ihr das dann aus?
Natürlich gibt es da Reibungspunkte, muss ich das so vorstellen, dass wir halt oft 24 Stunden beieinander sein. Wenn wir jetzt auf eine Expedition gehen nach Pakistan, nachher verbringt man da extrem viel Zeit miteinander. Man ist da im Basecamp gefangen und man kann irgendwie nicht weit weg voneinander. Wenn man in der Wand hängt, dann schlaft man mehrere Tage in der Wand und lebt miteinander auf 2 Quadratmeter. Und da kann schon mal sein, dass es Reibereien gibt. Aber im Endeffekt ist es so, wenn man was macht, was man richtig gerne macht, nachher kommt es bei uns eigentlich weniger zu Reibereien. Nein, das passiert eigentlich bei uns fast nie. Also wenn wir gemeinsam in einer Wand hängen, da sind wir beide so motiviert für das, was wir machen, dass es da eigentlich nicht wirklich zum Konflikt kommt, weil man ist da den ganzen Tag beschäftigt. Man klettert, man muss einen Halbweg hochziehen, man hat viel Arbeit zu machen. Am Abend ist man so fertig, dass man eh keine Zeit mehr hat, dass man sich gegenseitig auf die Nerven geht. Und deswegen tragen wir eigentlich unsere Reibereien, passieren meistens zu Hause. Wenn wir nicht ausgeglichen sein, wenn wir längere Zeit zu Hause sein und es war schon lange kein Projekt mehr oder so, dann kann es sein, dass man dass es halt Reibereien gibt, weil wir halt einfach schon extrem viel Zeit miteinander verbringen. Also wir machen eigentlich mehr oder weniger den gleichen Job oder wir haben halt die gleiche Leidenschaft und das machen wir halt momentan schon beide beruflich mehr oder weniger. Und natürlich muss man da aufpassen, dass man auch immer wieder mal mit anderen Leuten am Weg ist und einfach den gesunden Abstand immer wieder mal macht. Einfach. Ich glaube, das gehört dazu. Also wenn man miteinander 6 Wochen auf Expedition geht, dann ist schon ganz klar, dass man danach wieder mal, da fahre ich mit meinen Schwestern zum Beispiel mal weg und er macht mit seinen Kollegen was. Und das ist halt, glaube ich, einfach der natürliche Ausgleich in einer Beziehung, wenn man die so intensiv miteinander hat.
Partnerschaft im Alpinismus ist also deutlich mehr als Zweisamkeit. Sie bedeutet, in Extremsituationen aufeinander angewiesen zu sein, Entscheidungen zu teilen, sich gegenseitig zu motivieren. Das bekommt die Seilschaft Zanger-Larcher schon bei ihrer ersten Bewährungsprobe zu spüren. Eine Tour an der Marmolata in den Dolomiten, eine der großen Kalkwände der Alpen.
Also habt ihr euch ein Stück weit verstiegen sozusagen?
Komplett verstiegen, eine Riesenmission, dass wir da die ganze Wand wieder abseilen. Also von Seillänge 27 sind wir die ganze Nacht eigentlich abgeseilt, bis wir um 7 in der Früh waren wir wieder am Boden.
Aber dafür habt ihr ja was anderes gefunden, sowohl er wie auch du, ihr euch.
Ja, also das war überraschend, das hat extrem gut funktioniert, weil da würde man sich ja denken, dass man da vielleicht einmal...
Dass es da,
ja, genau. Und das ist nicht passiert. Und da haben wir schon gesehen, dass wir eigentlich auch in Grenzsituationen ziemlich gut miteinander funktionieren.
Stundenlang in der Nacht abzuseilen, in einer Wand, in der kleine Fehler fatal sein können. Wer so etwas gemeinsam durchsteht, wächst zusammen und schafft tiefes gegenseitiges Vertrauen. Entscheidend für Babsi und Jacopo, den Schritt zu den legendären Big Walls in den USA zu wagen.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Das Yosemite Valley in Kalifornien. Es gilt als Hotspot des modernen Freikletterns. Die Granitwände des El Capitan sind für viele das ultimative Ziel. Hier verläuft die fast 1000 Meter lange Route Freerider. Sie verlangt vieles ab. Technik in Rissen, Ausdauer in Platten, Mut zu weiten Runouts und vor allem mentale Stärke. 2017 hat der US-Amerikaner Alex Honnold Freerider Free Solo geklettert, also ohne Seil. Im vergangenen Jahr halten sich Babsi Zangerl und Jacopo Larcher wieder einmal im Yosemite Valley auf. Am El Capitan. Das Duo nimmt Freerider in Angriff. Und Zangerl macht Schlagzeilen.
Babsi, du bist ja nun geehrt worden, weil du im vergangenen Spätherbst, im November, Dezember warst, in den USA warst, in Kalifornien, im Yosemite. Und da ist dir was gelungen, was bisher ja noch niemandem gelungen ist, weder Mann noch Frau. Du hast eine Route geklettert, ohne bei dieser Route noch einmal ins Seil gestürzt zu sein. Wie viel Neugier war da von Anfang an dabei?
Ja, also das war jetzt nicht von Anfang an ein großes Ziel. Es war also eine Herausforderung, wo wir uns beide gedacht haben, der Jacopo und ich, das könnte man mal probieren, weil die Möglichkeit war noch da, die Route Freerider sind wir noch nie geklettert. Und dann war das erste Ziel einfach mal zum Einsteigen und schauen, wie weit man das schafft. Und mein persönliches Ziel, das habe ich dann noch nicht so hoch angelegt, indem dass ich gesagt habe, ich möchte den Freerider flashen, sondern ich habe mir gedacht, ich probiere einmal die ersten 10 Seillängen zum Flashen, das wäre schon cool, wenn das geht. Und alles Weitere ist eine Draufgabe. Und so habe ich mir selber, glaube ich, wenig Druck gemacht, um das Ganze umzusetzen. Und dass es dann wirklich hingehauen hat, das war eigentlich unplanbar. Da kann man sich nicht wirklich darauf vorbereiten. Das ist was, das passiert einfach. Und das Schwierige, glaube ich, an dem Projekt im Vergleich zu anderen Projekten ist, dass das mental eine brutale Herausforderung ist, weil man ist da über mehrere Tage voll angespannt und irgendwie muss man aber locker klettern und das Kontrollieren beim Klettern, dass man alles kontrollieren will, loszulassen und gut zum Klettern, weil man kann nicht alles kontrollieren, weil sonst kann man das nicht flashen. Man muss Risiko eingehen, man muss Risikozüge machen. Das war eine ganz andere Herausforderung im Vergleich zu anderen Projekten, wo ich weiß, da kann ich 100-mal hingehen, wenn ich will.
Die Route zieht sich über glatte, senkrechte und überhängende Wandstufen. Wer dort einsteigt, weiß, auf was sie oder er sich einlassen. Schlafen auf Porta-Ledges, Essen aus Beuteln, schmerzende Arme und Beine. Eine lange und kräftezehrende Prüfung, die keinen Fehlversuch erlaubt. Das Schwierigste, sagt Babsi Zangerl, ist von Anfang an die richtige Balance zu finden zwischen Konzentration und Lockerheit. Das gelingt nicht immer.
Ja, das war katastrophal, weil irgendwie hat sich halt noch recht kurzfristig so ein Filmteam entschlossen, dass sie mitgehen. Und dann war das halt irgendwie so ein bisschen offiziell, dass wir das versuchen. Und dann stehst du am Einstieg vor einer 1000-Meter-Wand mit 3 Filmern und machst die ersten Züge von der Wand und denkst dir, also ich habe einfach nur gedacht, das wäre jetzt wirklich peinlich, wenn es mich da jetzt in der ersten Seillänge raushaut.
Das passiert nicht, obwohl die Vorzeichen zu Beginn alles andere als optimal sind. Aber das Duo wächst an seiner selbst auferlegten Aufgabe.
An manchen Tagen kann ich mich schlechter aufs Klettern konzentrieren. Da habe ich mehrere Gedanken im Kopf und dann funktioniert das Klettern nicht so gut. Und im Freerider war es wirklich so, ich bin da eingestiegen. Die ersten 3 Seillängen waren eine Katastrophe. Dann habe ich mir gedacht, wenn es so weitergeht, dann passiert das nie. Also dann komme ich da nicht weit. Und dann ist es irgendwie so entstanden, dass ich mich so gut aufs Klettern konzentrieren habe können. Der Fokus war so aufs Klettern, dass ich keinen anderen Gedanken mehr hätte, als wie, ich bin jetzt da und ich klettere jetzt den nächsten Zug. Und dann mache ich den nächsten Zug und dann den nächsten Zug. Und da war weder der Gedanke da, ich probiere jetzt einen Freerider zum Flashen. Da war einfach die Challenge da, die Mission, ich klettere so weit es geht. Und ich gebe alles, damit ich nicht stürze.
Hatte der Jacopo auch vielleicht so im Hinterkopf schon, na, das könnte sich schon ausgehen, dass wir das hinbekommen. Welche Rolle hat er da übernommen? Also ihr seid ja beide eingestiegen in diese Route?
Ich glaube, dass der Jakob ein bisschen mehr Erwartungen gehabt hat, dass er ein bisschen optimistischer war mit dem ganzen Projekt. Also ich glaube, er hat sich es besser vorstellen können als wir, ich mir. Das definitiv. Und wir haben im Vorhinein ausgemacht, weil es gibt ja den Monstrophit und da war für uns klar, den will niemand vorsteigen, dann gibt es das Boulder-Problem. Und dann haben wir es einfach so gemacht, okay, wir nennen zwei Dinge entscheiden. Halt eine steigst du zuerst vor und eine steige ich zuerst vor. Und dann haben wir so entschieden, ich mache ein Monster und er steigt das Boulder-Problem zuerst vor. Und am Ende war es halt dann sehr unglücklich, dass er halt den Untergriffzug nicht gesehen hat. Und dann war es von einem Moment auf den anderen, war das die Chance vom Flash einfach vorbei.
Ist vielleicht eine private Frage. Was hast du denn dazu getan, dass sich sein Gemütszustand wieder verbessert hat?
Also im Moment, wo er gestürzt ist, das Erste, was er gesagt hat, ja, zum Glück habe ich ein Seil. Das war sein erster Kommentar. Er war relativ entspannt. Er hat jetzt auch nicht irgendwelche, er hat nicht geschrien oder so. Es war ganz ein ruhiger Moment, was mich total überrascht hat, weil es war schon viel Spannung dabei an dem Ganzen. Da habe ich gar nicht viel machen können, weil irgendwie ist das halt ganz eine blöde Situation. Dass ich das halt schaffe und er nicht, da kann man den anderen auch nicht irgendwie trösten. Das ist so, wie es ist. Und ich glaube, er hat am Schluss schon, hat mir das voll vergönnt und war froh für mich, dass es halt, dass ich so viel Glück gehabt habe, dass mir das nicht passiert ist. Ich glaube, das hat ganz viel von seinem Charakter gezeigt. Er hat mich nicht nach unten gezogen und er hat seinen Frust, er ist frustriert gewesen, den hat er mich nicht spüren gelassen. Und das war eigentlich total cool, dass er mich dann weiterhin voll motiviert hat, dass ich das jetzt halt weiterhin so durchziehe. Und ja, das war halt ein weinendes Auge und auf der anderen Seite ist es halt cool, dass es jemand von uns geschafft hat. Und da bin ich halt einfach die Glücklichere und er ist halt einfach der Pechvogel.
Ein Erfolg, der manchmal auch durch kleine Hinweise zustande kommt. Beim Freerider kommen die Ratschläge von prominenten KollegInnen. Unter anderem von Alex Honnold, der für das Rissklettern im Monster of Width einen guten Tipp hat.
Ja, der Alex Honnold ist ja der Freerider, die gleiche Tour ohne Seil klettert. Das ist nochmal ganz eine andere Nummer, weil da hast du nicht nur einen Versuch, sondern wenn der Versuch nicht gelingt, dann bist du einfach tot. Und er hat dann gemeint, yeah, you know, it's not a big deal. If you get exhausted, just lean out of the crack and your left leg get totally stuck and you basically can't fall. Und das hat er halt dann zu mir gesagt. Und ich mir dachte, okay, wenn ich das Gefühl habe, es wird zu anstrengend und ich pack's nicht mehr, nachher probiere ich mich nach außen zu lehnen. Und das war wirklich so. Also ich habe mich vom Riss nach außen gelehnt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, der Fuß, der steckt so massiv da drin, eigentlich kann ich mal kurz meinen Oberkörper entlasten. Und das hat schon viel geholfen, weil das der Monstrophyt, das können sich viele Leute nicht vorstellen, das hat eigentlich relativ wenig mit dem normalen Klettern zu tun, weil da steckt man mit einer Körperhälfte in einem breiten Riss drin und man hat keine Strukturen am Fels, wo man sich hochzieht, sondern man drückt einfach den Körper gegen die Risskanten und schiebt sich da hoch. Und ist extrem anstrengend und man ist extrem langsam in dem Stil unterwegs. Und der Monster-Offit, der hat halt 60 Meter, also 60 Meter Offit. Und deswegen das ist das also eine Herausforderung. Ja.
Also das war ein Tipp, der Gold wert war?
Ja, das war ein Tipp. Und der zweite Tipp, den habe ich von der Emily Harrington gekriegt. Mhm. Die ist die Golden Gate geklettert und da klettert man auch den Monstrophyt. Und die hat aber gemeint, dass es ein Problem ist, wenn man kleine Füße hat, weil dann kann man die Füße nicht im Riss verkeilen. Also ab Schuhgröße 37 und abwärts wird es schwieriger. Und dann hat sie gemeint, ich soll einen zweiten Schuh anlegen an meinem rechten Fuß. Und ich habe dann meinen 37er Kletterschuh schon in einen 43er hineingewirkt und bin dann mit dem doppelten Schuh geklettert in der Seillänge. Das war auch ein guter Tipp.
Der Flash am Freerider macht Babsi Zangerl endgültig weltweit bekannt und beschert ihr den Paul-Preuß-Preis, eine der wichtigsten Auszeichnungen im Alpinismus. Die 37-Jährige bekommt den Preis erst als zweite Frau, nach der Französin Catherine d'Estivelle im Jahr 2021. Noch, sagt Georg Jo Bachler, der Obmann der Paul-Preuß-Gesellschaft, seien Frauen zu Unrecht deutlich unterrepräsentiert. Auch hier könne man von Preuß lernen, findet Bachler. Der Alpinist habe ein breites Gesellschaftsbild entworfen. Preuß sei ein Vordenker gewesen.
Der sozusagen die Konzepte überwindet von Wettkampf und Rivalität und höher, schneller, besser. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe in der heutigen Zeit, wo wir ja getrieben sind von diesen, untermauert mit den Social Medien, von diesen Sachen und sich hier zu befreien. Es ist ein Schritt in die Freiheit.
Auch in der Geschlechterdebatte. Längst klettern Frauen ebenso anspruchsvolle Routen wie ihre männlichen Kollegen. Diese Diskussion sei obsolet, meinte der Ehrenvorsitzende der Paul-Preuß-Gesellschaft, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, schon vor Jahren.
Wir sollten diese Diskussion überhaupt nicht mehr führen. Es war so, dass über ein gutes Jahrhundert das Bergsteigen eine Männer-, eine Macho-Angelegenheit war. Das hat sich dann mit dem Sportklettern mehr und mehr verloren. Heute mit dem Haldenklettern oder auch mit aller Formen des Bergsteigens ist Equality da.
Das sieht auch die Fachpresse so. Gerade mit Blick auf Babsi Zangerl. Die Tirolerin, die auch von der amerikanischen Kletterikone Lynn Hill größte Hochachtung bekommt. Von jener Frau, die 1993 als erster Mensch überhaupt die berühmte Nose am El Capitan frei klettert. Lynn Hill, eine lebende Legende und ein Vorbild von Babsi Zangerl. Im vergangenen August treffen sich die beiden Frauen.
Und jetzt habt ihr euch aber mal verabredet gehabt und ihr wart gemeinsam unterwegs. Wie war's?
Ja, das war richtig cool. Und für mich war das natürlich voll cool. Die Lynn war 2 Wochen bei mir zu Hause. Wir haben zusammen gewohnt und sind gemeinsam klettern gegangen. Und das ist so ein bisschen ein Kindheitstraum, oder? Wenn man sein Idol trifft und man darf mit der Lynn Hill klettern gehen. Das war für mich schon was Besonderes. Und auch zum Sehen, wie cool die Frau ist. Weil oft ist, wenn man seine Childhood-Idole trifft, nachher wird man ja manchmal auch negativ überrascht. Und bei der Lynn habe ich das Gefühl gehabt, das ist... Also sie ist echt eine Inspiration für die ganze Kletterwelt und nach wie vor unglaublich, was sie was ich klettern kann. Also ich war brutal überrascht, wie stark die Lin immer noch klettert.
Die macht noch tolle Sachen. Da können Jüngere sich eine Scheibe abschneiden.
Ja, nein, das war brutal. Wir sind da in den, bei uns im Bürs in den Klettergarten gegangen und die Lin hat gemeint, sie klettert nur leichte Touren und am Schluss ist sie halt 7C on-site klettert. Und das ist schon richtig nicht leicht.
Letztlich ist das Treffen zwischen Lin Hill und Babsi Zangerl nichts anderes als große Wertschätzung einer herausragenden Leistung. So sieht es Beat Kammerlander, Vorarlberger Kletterpionier und früherer Träger des Paul-Preuß-Preises. Er kennt Babsi seit ihren Anfängen.
Ich habe die Babsi schon vor vielen Jahren vorgeschlagen, dass sie den Preis 1000-mal mehr wert hat als viele Männer. Und die Babsi ist eine Kämpferin und die kenne ich seit klein auf. Und ein Mensch, der immer aus irgendeinem Rückschlag so viel Fortschritt erzeugt, ist einfach phänomenal. Und diese Leidensfähigkeit und Power, die ein Mensch herbringt, das ist die Babsi ist für mich. Ja. Zu der sage ich Chapeau und Hut ab. Stärker geht nicht.
Auch Ines Papert, eine der bekanntesten deutschen Alpinistinnen, spricht mit Bewunderung über Babsi. Beide Frauen verbindet das alpine Klettern und der Respekt füreinander.
Na, also die Babsi ist einfach die Babsi. Die ist einzigartig. Die gibt es auf der ganzen Welt nur einmal und wird es auch nie wieder geben. Die Babsi hat unglaubliche Leistungen im Klettersport verbracht, wo viele Männer ehrfürchtig niederknien vor ihr. Und das finde ich so toll, dass die Babsi heute hier geehrt wird. Wenn es eine verdient hat, dann definitiv die Babsi.
Der Paul-Preuß-Preis wird in Erinnerung an den österreichischen Alpinisten Paul Preuß, 1886 bis 1913 vergeben. Vor mehr als 100 Jahren prägt er einen bestimmten Stil des Alpinismus. Klettern möglichst ohne künstliche Hilfsmittel, aber mit sehr viel Selbsteinschätzung. Das Können ist des Dürfens Maß, lautet das preußische Credo. Der nach ihm benannte Preis ist keine Massentrophäe, sondern eine Würdigung, die Kletterer nur selten und für ganz besondere Leistungen erhalten.
War ein bisschen überraschend für mich, also ich habe das jetzt nicht erwartet, aber ja, ist schon eine große Ehre, fühle mich geehrt.
Diese Worte klingen schlicht, fast leise. Sie spiegeln eine Haltung, die in der Szene hochgeschätzt wird. Leistung zeigen, aber ohne Pathos. Wer allerdings glaubt, dass eine Spitzenkletterin rund um die Uhr im Training oder auf Reisen ist, irrt. Barbara Zangerl hat sich bewusst einen Gegenpol bewahrt.
Du hast als Röntgenassistentin im Krankenhaus gearbeitet. Tust du das immer noch?
Nein, das mache ich immer noch, nach wie vor, halt nur 30%. Also ich arbeite meistens so 6 Tage im Monat. Deswegen funktioniert das so gut mit dem Klettern. Da ist noch viel Zeit übrig.
Wenn Kolleginnen im Krankenhaus von den Abenteuern und Expeditionen hören, schütteln sie oft den Kopf und freuen sich trotzdem, wenn Babsi nach Wochen wieder in der Röntgenabteilung auftaucht. Denn viele SpitzenathletInnen ziehen sich nach einigen erfolgreichen Jahren ganz ins Profidasein zurück. Babsi Zangerl möchte diesen Schritt bislang nicht machen. Ihr Job im Krankenhaus, der Kontakt mit Kolleginnen und Patienten, die Routine außerhalb der Kletterszene – all das ist für sie nicht Last, sondern Ausgleich.
Nein, es ist gar nicht die Sicherheit, um die geht es mir eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, man kann schon mal ein paar Jahre unsicher leben und das passt auch. Aber bei mir ist es eher so, dass ich mir denke, ich brauche das für meine Motivation. Es ist irgendwie ein kompletter Gegenpol zu meinem Kletterleben. Ich treffe da Leute, die nicht über das Klettern reden und ich habe das Gefühl, ich mache wirklich was Sinnvolles für andere Leute. Und es gibt mir so viel Motivation fürs Klettern selber. Ich glaube, das ist was Positives in meinem Leben, das wo ich jetzt nicht missen möchte.
Weil es sie erdet. Babsi Zangerl sucht nicht den leichten Weg, sondern den, der sie fordert. Ob in den Alpen oder an fernen Wänden. Gleichwohl kommt sie gerne nach Hause, um zu chillen und zu entspannen. Auch bei einem spannenden Film.
Ich habe gelesen, du bist auch ein Filmfreak, ein Filmfreund, eine Filmfreundin. In Bludenz gibt es bestimmt ein, ich sage jetzt mal ein bisschen altertümlich, Lichtspielhaus, sprich ein Kino. Was war dein letzter Film, den du gesehen hast, der dich auch vor allem begeistert hat?
Boah, da muss ich überlegen. Der letzte Film im Kino, das ist schon relativ lang her eigentlich. Ich schaue zwar viele Filme, aber meistens zu Hause. Und,
also die Babsi-Zangerl gibt es auch, ne? Zu Hause auf dem Sofa und dann Netflix, Stream, was auch immer.
Ja, das mache ich eigentlich ganz gern. Also am Abend auf der Couch einen Film schauen, das ist schon ein Hobby von mir, das mache ich gern, zum Entspannen. Und da gibt es verschiedene Filme. Constant Gardener finde ich super, Das Leben des David Gale zum Beispiel. Also ja, ich schaue gerne Filme.
Dein Leben, wann wird das verfilmt?
Es ist wahrscheinlich nicht so interessant, dass man da einen Film draus machen kann.
Warum meinst du das? Ich meine, du machst ja Dinge, von denen andere Menschen nicht ansatzweise eine Vorstellung haben, was du da tust. Also das ist ja schon spannend, ne? Also ich meine, das ist ja eine permanente Herausforderung, der du dich da ja auch stellst.
Ja, also für mich persönlich ist, ich weiß nicht, ob andere Leute das so spannend finden, aber für mich persönlich ist das das Beste. Das taugt mir mal am meisten. Also einfach ein Abenteuer zu erleben. Wenn ich dadurch andere Leute inspirieren kann, nachher freut mich das total. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da ein Film über mein Leben oder so.
Bescheidenheit ist eine Zier, sagt der Volksmund. Bei Babsi Zangerl wirkt das nicht aufgesetzt, sondern authentisch. Sie macht einfach, statt große Reden zu schwingen. Sie sucht sich eine Herausforderung, beschäftigt sich mit ihr, plant, organisiert und geht sie an. Rückschläge sind Motivation. Projekte zeigen Babsi Zangerl zunächst Grenzen auf. Mit einer gehörigen Portion Respekt versucht sie, die persönlichen Limits zu knacken, um am Ende von sich und den eigenen Fähigkeiten überrascht zu sein.
Ja, meine, ich glaube, im Klettern ist es meistens so, der Fels, der verschwindet nicht, der ist länger da, als wie ich da sein werde. Das ist das Coole an unserem Sport, dass man da zurückgehen kann. Man setzt sich selber eine Challenge. Und da geht es gar nicht um das Erfolgserlebnis, wenn man das dann schafft, sondern für mich persönlich war es immer das immer wieder hingehen und gerade die kleinen Schlüsselmomente, wenn du auf neue Lösungen draufkommst, wo du dann denkst, boah, das geht wirklich. Und dann bin ich schon wieder so motiviert, dass ich eigentlich nicht loslassen kann. Und wenn das Ganze dann vorbei ist und man steht am Gipfel, dann ist es immer cool, extrem lässig, aber auch irgendwie denkt man oft, wow, das war jetzt so cool, hoffentlich wird es wieder so cool. Und dann muss man sich halt wieder was suchen, das wo nachher halt vielleicht anders ist, aber auch wieder so cool. Und das ist eigentlich eine Never-Ending-Story. Die frage ich mich oft. Ja, bis jetzt haben wir die Sachen nicht ausgegangen, aber das ist einfach, glaube ich, ganz ein persönlicher Drang und eine Motivation. Die brennt noch. Keine Ahnung, wie lange das brennt und so ist. Kann sich auch verändern. Würde ich total akzeptieren. Aber momentan ist es schon so, dass man das einfach immer noch brutal taugt. Einfach ein Projekt zu haben, eine Herausforderung, da wo ich viel investieren muss und viel geben muss, dass ich das schaffe.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.